Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und wieder ganz herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Hier dreht sich heute alles ums richtige Licht, denn ich spreche mit Alex Höhner über ihre berufliche Leidenschaft der Fotografie. Du kennst Alex schon aus Folge 52, denn da berichtet sie vom Karate-Sport in Hahn. Und Alex ist ja im Leistungssport durchaus eine Größe und hat da diverse Titel gewonnen. Also auch eine Folge, die mega interessant ist. Wie gesagt, Alex arbeitet als Werbefotografin in ihrem Studio in Solingen und setzt Menschen, Unternehmen und Produkte in Szene. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, schönen guten Abend, Alexandra, und herzlich willkommen zum zweiten Mal im Hahner Podcast. Eine große Ehre für mich.
Ja, finde ich auch toll, dass ich nochmal dran darf.
Welcome back. Alle, die den Podcast verfolgen, wissen, am 8. April gab es die Karate-Sendung, so will ich es jetzt mal nennen. Und da hast du uns von dem Verein hier in Hahn erzählt und der Karateabteilung des Hahner Turnbundes. Und heute geht's um die zweite große Leidenschaft in deinem Leben, deine berufliche Leidenschaft, die Fotografie, denn du betreibst hauptberuflich ein Fotostudio in Solingen, lebst hier in Hahn, und so kamen wir dann eigentlich auch so am Rande des Karate-Podcasts auch darauf zu sprechen. Und da waren so viele interessante Themen, wo ich gesagt habe, Mensch, könnten wir eigentlich noch eine zweite Folge machen. Und hier sind wir.
Ja, finde ich cool.
Ja, fangen wir doch damit einfach mal an. Also du bist ja wirklich gelernte Fotografin, hast das wirklich von der Pike auf gelernt. Warum wolltest du denn Fotografin werden? Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ach, das war gar nicht so von Anfang an, als dass ich wirklich gedacht hätte, ich will unbedingt Fotografin werden. Aber was für mich ganz klar war, ist so von Anfang an, ich will irgendwas mit Gestaltung machen. Ich will was mit Bildern machen. Ob das jetzt Grafikdesign oder Fotografie war, das war gar nicht so ganz klar für mich. Ich habe Fachabitur gemacht in der Richtung Gestaltungstechnik. Und dann, als ich fertig war, hat mich eigentlich mein Vater, schon wieder mein Vater.
Schon wieder?
Ja, das stimmt, schon wieder mein Vater, der hat mich da einfach hingeschliffen sozusagen. Der hat gesagt, oh, ich kenne einen Fotografen, der fotografiert für uns die Maschinen. Mach doch da mal ein Praktikum. Ja, ne? Als gehorsame Tochter habe ich das gemacht.
Wie das du warst auch schon echt brav damals.
Das ja, irgendwie schon sagen, also. Eigentlich gar nicht. Aber tatsächlich sind diese beiden Dinge von meinem Vater ausgekommen. Und dann dachte ich, ja, ich gucke mir das mal an. Und ich habe dann kurz vor Ende der Schulzeit da ein Praktikum gemacht in den Osterferien und fand das super cool und dachte, oh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich wollte zwar auch immer studieren, das war auch irgendwie meine Perspektive, aber ich dachte, ach, ich könnte jetzt auch erstmal eine Ausbildung machen, weil fürs Studium hätte ich auch so eine künstlerische Mappe gebraucht und mit so Abschluss des Fachabiturs hätte ich jetzt auch nicht gleichzeitig die künstlerische Mappe hinbekommen. Und dann habe ich gedacht, ach, cool, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich war eh jetzt irgendwie noch so unentschlossen, so richtig was laufen soll. Also war das eigentlich eine gute Zeit, um so ein bisschen erwachsener zu werden. Ich habe tatsächlich 3 Jahre bei einem Industriefotografen tatsächlich in Wuppertal meine Ausbildung gemacht.
Das wäre jetzt mal meine Frage gewesen, ob man da wirklich in so einem Betrieb ist und so richtig mit Berufsschule so das Ganze so macht, so wie jeder andere Ausbildungsberuf auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ganz normal. Ich habe 1,5 Tage in der Woche Berufsschule gehabt, also immer abwechselnd, einmal zweimal und einmal nur einmal in der Woche, also immer wöchentlich wechselnd. Und die Berufsschule war in Düsseldorf und ja, der Betrieb halt in Wuppertal und ich so in Hahn mittendrin.
Und was lernt man dann da quasi? Also lernt man dann wirklich so die Grundzüge? Also wie entwickelt man einen Film? Wie funktioniert das mit der Linse? Was sind Objektive? Ist das dann so das Thema? Oder geht man da auch schon den künstlerischen Aspekt so ein bisschen rein?
Also diese technischen Sachen, die sind tatsächlich so, dass man die in der Berufsschule lernt, ne, einen Film zu entwickeln. Also ich habe Diafilme entwickelt, ich habe Farbnegativfilme entwickelt und Schwarz-Weiß-Negativfilme entwickelt. Ne? Mhm. Das hört sich jetzt ziemlich old-fashioned an. Ja, war's, weil das ist schon 30 Jahre her. Also man kann es kaum sagen, aber ich habe es wirklich Ja, es ist schon wirklich lange her. Ich habe 1990 oder 91 meine Ausbildung beendet. Ja, 91, glaube ich, meine Ausbildung beendet. Und diese die Sachen, wie setze ich das ein, wie arbeite ich wirklich beim Kunden und wie, ne, wie leuchte ich was aus? Also das haben wir natürlich, das habe ich natürlich in der Ausbildung mit meinem Ausbilder zusammen gemacht. Wir waren zwei Lehrlinge und der Ausbilder. Und ja, in der Zeit haben wir halt auch wirklich ganz viel so technische Sachen fotografiert. Also weniger mal ab und zu ein Porträt. Aber in Wuppertal, ne, ist ja zu der Zeit auch wirklich viel mehr so industriegeprägte Stadt gewesen, die viele Firmen haben, die irgendwie Werkzeuge herstellen. Die also wir haben in den Firmen fotografiert, aber auch ganz viel so Stilllives im Studio gemacht und Werkzeuge und Maschinen da in den vor Ort fotografiert. Im Studio.
Okay. War denn dann die logische Konsequenz, sich am Ende der Ausbildung dann selbstständig zu machen? Oder andere Frage, gibt es auch so angestellte Fotografinnen? Also, dass man quasi als Industriefotografin in so einem Unternehmen dann weiterarbeitet, wenn man das möchte. Gibt es sowas?
Ja, das gibt es. Und es gibt es jetzt mittlerweile auch viel mehr. Aber man muss ja wirklich sagen, so vor 30 Jahren, gab es einfach viel mehr einzelne Fotografen, die ja sich vielleicht einen Auszubildenden oder ja einen Assistenten geleistet haben, ne? Aber tatsächlich so einen angestellten Fotografen oder Fotografin, das war eher unüblich. Also man hat sich tatsächlich nach der Ausbildung, hat man vielleicht noch so ein paar Assi-Jahre gemacht, also Assistenten, Fotografen, Assistentenjahre, um so Erfahrungen bei unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Herausforderungen gemacht hat. Aber es gab nicht so viel Angestellte. Also es gab so ein paar große Fotostudios tatsächlich, aber mehr so in Essen, zwei, drei in Wuppertal nicht, aber in Düsseldorf. Und da gab es auch ein, zwei, drei angestellte Fotografen. Aber das war total die Ausnahme. Also das kann ich an einer Hand abzählen, was es damals Möglichkeiten gegeben hätte, dass man als Fotograf, Fotografin irgendwo angestellt ist. Und ich habe nach der Ausbildung tatsächlich ein Jahr noch bei einem anderen Fotografen gearbeitet, und zwar in Düsseldorf, und habe die große, weite Welt der Modefotografie kennengelernt. Und das war sofort mega das, was ich gedacht habe, das ist das, was ich eigentlich machen will. Ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwelche Werkzeuge und Industriehallen, schmutzige Industriehallen weiter zu fotografieren. Habe dann erstmal wirklich bei diesem Fotografen, bei der Modefotografen, eine total aufregende Zeit gehabt. Und wir sind ganz viel um die Welt gereist und haben auf allen schönen Plätzen dieser Erde fotografiert, irgendwelche Fashion-Sachen fotografiert. Ja. Das war auf jeden Fall für mich damals viel, viel cooler.
Aber war leider nur ein Jahr, ne?
Ja, und nach dem Jahr dachte ich, boah, ich bin total fertig, weil ich quasi ein Jahr lang nur gearbeitet habe, die Wochenenden durch, bis spät in die Nacht. Also es ist wirklich total krass damals gewesen. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann es jetzt nicht sein. Das ist jetzt nicht das Ende. Dann habe mich beworben an einer damals Fachhochschule für Kommunikationsdesign und Grafikdesign in Düsseldorf und habe dann da auch einen Studienplatz bekommen und habe nach dem ein Jahr Assistenz nach der Fotografie-Ausbildung angefangen mit dem Studium Grafikdesign und habe auch ganz viel Fotografie und Film in der Zeit gemacht. Und habe mich versucht, als Grafikerin da ausbilden zu lassen. Ich sage jetzt versucht deswegen, weil das Fazit nach diesen ganzen Jahren war eigentlich, dass ich doch mich entschieden habe, ich etabliere mich nach dem Studium als Fotografin und nicht als Grafikerin irgendwo angestellt zu sein. Also deswegen sage ich jetzt so versucht. Ich habe bestimmt auch ganz gute Sachen gemacht, aber irgendwie habe ich gemerkt, ach, ich kann nicht in so einer Agentur wirklich arbeiten mit den ganzen Leuten. Das ist nicht so mein Ding. Also ich habe dann natürlich in der Zeit auch diverse Praktikas gemacht und habe aber auch die ganze Zeit bei irgendwelchen Fotografen trotzdem als Assi gearbeitet, weil ich mir das Studium so ganz gut verdienen konnte. Und dann dachte ich, nee, irgendwie fühle ich mich da trotzdem wirklich viel wohler in der Fotografiewelt und habe mich tatsächlich nach dem Studium dann auch selbstständig gemacht.
Okay, und in deinem Fotostudio, ich habe ja hier mal so ein bisschen gestöbert auf der Internetseite von dir, aber deshalb trotzdem nochmal die Frage an dich, welchen Schwerpunkt hast du da zurzeit in im Studio?
Also im Studio habe ich tatsächlich, mache ich meistens Werbefotos für unterschiedliche Unternehmen, für Rechtsanwälte, für Autohäuser, für große Versandhändler. Also ich habe ein paar große Kunden, große Versender und große Discounter mittlerweile. Also wir machen jetzt keine Schleichwerbung, ne? Ich nenne die besser nicht, denke ich. Aber also große, auch internationale Unternehmen, für die ich Werbung fotografiere. Das heißt, ich inszeniere das Produkt mit meistens Personen und mach mit Person und Produktwerbung. So, das ist das, was ich ganz viel im Studio mache und arbeite auch noch weiterhin im Bereich Modefotografie. Ich habe glücklicherweise einen ganz tollen Modekunden aus Solingen. Ne, da gibt es nicht so viele. Also die sich so ein bisschen auskennen können, jetzt wissen bestimmt, wer es ist. Also die ist ein deutscher Modekunde, der auch ganz viele Filialen hat und für die arbeite ich auch glücklicherweise total regelmäßig, so dass ich so auch wirklich einen ganz guten Flow mit den Jobs habe. Und wenn ich nicht im Studio bin, dann reise ich relativ viel, meistens so NRW-weit rum und mache Fotos, Business-Porträts von den Firmen vor Ort, also von den Mitarbeitern, von den Geschäftsführern, mache Dokumentationen von irgendwelchen Arbeitsabläufen. Das ist eigentlich auch wirklich spannend und ich mache das auch wirklich total gerne, ein bisschen rumfahren und mal heute hier arbeiten, morgen da arbeiten und nächste Woche wieder im Studio was vorbereiten. Das ist eigentlich wirklich nur eine Art der Arbeit, die ich liebe.
Also du hast ja hier die Unterteilung auch bei den Einblicken in deine Arbeit, Lifestyle, People, Industry, ne? Das sind so die drei Schwerpunkte und sieht auch so aus, als würdest du da auch mit, also bei People, also entweder ist das ein, also ich würde mal sagen, der Mann ist da ein Model, der da abgebildet ist.
Ja, auf jeden Fall.
Kommen die dann zu dir ins Studio oder musst du dann auch für solche Sachen rausfahren? Ich meine, die mit den Reagenzgläsern, ist klar, die hast du wahrscheinlich irgendwo in einem Chemielabor besucht oder sowas. Mhm. Ne? Aber die Leute kommen auch zu dir tatsächlich ins Studio, ne?
Ja, ja, ja. Ich mache ganz viel so Fashion-Photography. Also, yes. Genau. Ne, es ist ja alles so ein bisschen angelistisch aufbereitet, das Vokabular. Ja. Also, die Fashion Photography ist tatsächlich ganz oft bei mir im Studio oder ich bin auf Reise mit den Leuten. Natürlich auch ab und zu mal noch auch in irgendwelchen schönen Ecken dieser Welt. Leider nicht so oft, wie ich es gerne machen würde, aber normalerweise die Sachen, die du jetzt da auf der Homepage siehst oder die man da sehen kann, die vor Weiß fotografiert ist, das ist alles bei mir im Studio.
Ah, cool.
Und dann sind wir so ein ganzes Team mit Visagist, Stylist. Natürlich ist der Kunde auch dabei und die Modelle kommen und dann ist auch immer ein Assistent dabei. Und dann sind wir immer ein großes Team. Das ist wirklich ein gutes Teamwork und wichtiges Zusammenarbeiten, weil das ist dann auch wirklich Menge. Also dann arbeite ich auch wirklich tagelang. Ich mache das dann nicht nur einen Tag, sondern ich habe quasi heute mit dem Shooting angefangen und ich bin nächste Woche Freitag fertig und wir arbeiten auch Samstag, Sonntag haben wir einen Day off. Ansonsten arbeite ich jetzt auch wirklich 10 Tage durch und dann muss man sich auch gut leiden können.
Das heißt, du machst dann für den Modehersteller den ganzen Katalog da jetzt in den 10 Tagen, oder?
Okay. Ja. Ein Teil nur. Es ist wirklich ein großer Laden. Also ich fange an und das ist nur ein Teil von dem, was noch diese Saison kommt.
Wahnsinn. Okay. Ich würde mal ganz gerne einen Blick drauf legen, bevor wir wieder auf deine Arbeit zu sprechen kommen, wie sich so die Fotografie im Laufe der Jahre entwickelt hat. Du sprachst ja am Anfang deiner Ausbildung, du hast selber Filme sozusagen entwickelt. Dias gemacht. Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, googelt das einfach mal, wenn ihr nicht wisst, was ein Dia ist. Ja, also ich habe noch eine schöne Dia-Sammlung. Ich gucke sie natürlich auch nie, weil ich habe keinen Projektor mehr. Ja, die stauben da jetzt einfach nur noch zu. Aber das war halt damals so State of the Art. Jetzt haben wir natürlich die Digitalisierung und jeder hat ja ein Smartphone heute dabei. Ich habe ja auch eins so mit zig Kameras hinten dran und Tele und was weiß ich nicht alles. Also theoretisch kann ja jetzt heute jeder super Fotos machen.
Stimmt. Und macht
wie
es
stehst
jeder?
Du denn, genau, wie stehst du denn zu diesem, wie stehst du denn zu diesem Thema? Also, dass die Leute jetzt sozusagen alles und jeden fotografieren und man auch mit, sagen wir mal, keinem Sachverstand doch relativ gute Fotos so schießen kann, so Landschaftsaufnahmen oder auch Porträtfotos geht ja mittlerweile auch bei vielen Kameras. Ne? Findest du das gut oder sagst du, das ist eigentlich doof, dass, sag ich mal, da die Technik so weit voranschreitet?
Nee, ich finde das gut. Da sehe ich das eher so, wie Josef Beuys das mal gesehen hat, dass jeder ein Künstler sein kann. Also wenn man sich darauf einlässt, dann ist das eigentlich auch ein tolles Hobby, ne? Es muss ja nicht unbedingt das sein zum Geld verdienen, aber mit Bildern kann man einfach total gut kommunizieren und ich finde, Bilder umgeben uns so allumfassend. Man kann sich ja eine Welt ohne Bilder kaum vorstellen und natürlich ist das, wenn man sich dem so richtig hingibt auf den sozialen Medien, ist es natürlich auch so ein Fluch, ne? Weil man ja irgendwie ständig guckt, ah, wie macht der das? Ist es besser? Ist es schlechter? Wie bin ich denn? Ne? Der ist kein professioneller Fotograf oder die ist keine professionelle Fotografin, macht aber total tolle Bilder. Also wenn man sich in diesen Sog reinziehen lässt, dann kriegt man vielleicht so ein bisschen Frust. Aber tatsächlich hat sich in diesen letzten 20 Jahren, wo ich jetzt, ich muss mal kurz überlegen, seitdem ich digital fotografiere, ne, hat sich das natürlich, die Qualität um ein Vielfaches geändert und gesteigert, ne? Weil, wie du schon sagst, unsere Smartphones jetzt schon alles eigentlich können, was wir brauchen. Aber dieser Run am Anfang, ne, dass jetzt jede Firma dachte, sie kauft sich so eine Kamera, eine Digitalkamera und macht jetzt ihre Sachen selbst, weil irgendwie die Fotografen ja alle viel zu teuer sind, sind insofern hat sich das nicht etabliert, als dass sie gemerkt haben, es ist halt nicht nur das Draufdrücken und eigentlich das viel, viel Wichtigere ist, die Idee von einer Gestaltung von einem Bild zu haben, wie das hinterher aussehen kann und zwar auch, wie das Licht für dieses Projekt aussehen kann. Und so eine Lichtgestaltung, dieses Lichtmalen, ja, Fotografie ist ja Bilder mit Lichtmalen, das ist halt nicht jedem gegeben und das ist auch ein bisschen eine Fleißarbeit, zu gucken und sensibel mit dem umzugehen, was man da so vor sich hat und das dann richtig in Szene setzen zu können. Es steht und fällt tatsächlich total mit dem Licht. Ich kann dich schlimm fotografieren, Frank, ich kann dich aber auch gut aussehen lassen, wenn ich das will. So.
Das wäre doch mal was.
Ja, also, das ist ein Deal, ja, ein Angebot. Ne, man muss irgendwie eine Idee haben von der Person, die einem gegenüber ist und man muss ein Gefühl entwickeln können, möglichst schnell, ne, was kann ich mit dem machen, damit der sich so annähernd so sieht, wahrnimmt, wie er sich sonst vielleicht auch wahrnimmt und sich so in dem Rahmen dessen auch akzeptiert. So, und man kann wirklich 20 verschiedene Lichtsituationen machen und aber vielleicht passt nur die eine für dich und eine andere für jemand anderen. Also ich versuche tatsächlich das Bild an Ort und Stelle zu machen und wenn dann hinterher eine Idee kommt und die Person sagt, ah, oh, ich habe da eine Narbe, die ist nicht schön oder ach, können Sie nicht ein paar von den Lachfältchen doch wegmachen? Ich bin nur noch eigentlich gar nicht so alt, dann kann ich das, dann ist das überhaupt gar kein Problem, ne? Aber eigentlich das Bild, das lasse ich die Leute auch immer sehen, was ich von denen mache, ne? Und wir gehen eigentlich nie auseinander, ohne dass die Leute sagen, ja, okay, so finde ich das gut. Ja, also es gibt auch eigentlich nie eine Überraschung. Ich mache ja nicht ein Foto und lasse die nicht sehen, wie sie aussehen. Es gibt manche Fotografen, die machen das vielleicht so und zeigen es im Nachgang erst das fertige Resultat. Das mache ich nicht. Also es ist immer so ein Prozess. Manchmal sage ich, das ist so ein Quickie, den man machen muss als Fotografin oder Fotograf. Das heißt, man muss schnell mit den Leuten warm werden, sie abholen können. Viele fühlen sich ja nicht schön, ja, aber und denen ein gutes Gefühl geben, wenn sie vor mir an der Kamera stehen, dann kommt dahinter was raus, womit die zufrieden sind. Und die kann man gut abholen, wenn man denen auch zeigt, ne, ach, sie sehen jetzt so und so aus, fühlen sich gut, wir besprechen das, vielleicht noch nicht so, dann setze ich das Licht noch mal ein bisschen anders, bis die ein Ergebnis haben, wo die denken, ach ja, ach, das sieht aber gut aus, ach, das ist vielleicht besser, als ich dachte. So sollen die rausgehen und anders lasse ich die auch nicht weg von meiner Kamera. Hm. Also es gibt schon mal welche, mit denen man mehr üben muss. Also ich sag mal üben, ne? Das Licht habe ich im Kopf, aber mit denen man etwas länger braucht, um die abzuholen, damit die vor der Kamera auch Spaß haben. Das soll ja auch ein gutes Erlebnis sein. Ne? Also für viele ist Fotografie eher eine Anstrengung, inklusive mir. Wenn ich vor der Kamera stehe, bin ich auch echt sehr anstrengend. Bin ich sehr angestrengt, muss ich sagen. Aber man muss so, das ist so das, was mich, glaube ich, auch total auszeichnet über die ganzen Jahre, dass ich da auch wirklich total Bock drauf habe, mit denen was zu entwickeln. Die können sich da nicht nur hinstellen und sagen, ja, jetzt machen sie mal und gucken wie so ein Eimer, ja. Also, da müssen die auch was machen. Aber dafür bin ich wiederum zuständig, denen das rauszulocken, denen diese Energie oder das, was sie zeigen können und was sie für so ein Business-Porträt zeigen wollen, auf ihrer Webseite mit ihrem Unternehmen sich darstellen, ne, also dafür bin ich auf jeden Fall zuständig, aus denen das rauszukitzeln. Aber die wollen, müssen auch natürlich bereit sein, so ein kleines bisschen mitzugehen.
Du hast es ja auf deiner Homepage, sagen wir mal, so ein bisschen romantisch beschrieben. Du hast ja geschrieben, es ist der Zauber, der magische Moment, den Blick, das besondere Licht oder die Emotion in einer Situation zu erkennen und im Bild festzuhalten. So, und das habe ich mir tatsächlich auch als Frage vorher so überlegt, was mich eben auch interessiert. Also wie findest du dann eben das Motiv? Weil man sagt ja auch, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Also so, da muss es ja irgendwie passen. Und wie viele Fotos braucht man, um dann hinterher das Richtige zu haben? Also man schießt ja wahrscheinlich ganze Serien dann, ne? Also wie wählt man dann aus? Also ich war auch mal bei so einem Fotografen, weiß ich nicht, die hatte mir dann da gefühlt so 300 Fotos gezeigt und ich so, ja, dann nehmen wir das und das, aber ich habe da gar keinen großen Unterschied gesehen, weil das alles hintereinander geschossen wurde, ne? Also die waren ja jetzt auch bei einer Fotografin, also es muss ja irgendeinen Unterschied geben. Also was macht eine gute Fotografin aus? Also drei Fragen, was macht eine gute Fotografin aus? Wie findet man das Motiv und wie viele Fotos muss man dafür schießen?
Also ich meine, man am besten das zum Thema 1, was macht eine gute Fotografin aus? Ich glaube, diese Kommunikationsbereitschaft, ein sensibel auf die Person und auf die Situation, auf das Sujet, ob es jetzt Person oder ob es ein Gegenstand ist, zu gucken, mit offenen Augen zu gucken, eine Idee vom Licht zu haben, weil das Licht ist so das A und O.
Das heißt, du sprichst aber vorher mit den Leuten auch dann ein bisschen intensiver, ne? Also wie wollt ihr das haben und lernst du so ein bisschen kennen?
Es gibt immer ein Briefing. Es gibt immer ein Briefing, also einen Austausch, bevor ich irgendwie fotografiere und möglichst, wenn natürlich das für eine Homepage ist, auch noch mit dem Grafiker, der dahinter setzt, ne? Damit man weiß, was braucht man denn für Bilder für das Unternehmen, ne? Was wollen die denn auf ihrer Homepage zeigen im Regelfall, ne? Also dieses Vorgespräch mit dem Kunden und, ne, wenn dann noch eine Grafik oder eine Werbung dazwischen ist, natürlich in diesem Dreierkonstrukt ist total wichtig, um irgendwie hinterher ein gutes Ergebnis zu haben, was auch langfristig das Unternehmen darstellt. Ja, wenn man jetzt vielleicht nicht nur auf eine Person geht. So, was war die zweite Frage?
Wie findet man das richtige Motiv und wie viele Fotos braucht man dafür? Aber bevor wir dazu kommen, nochmal mit dem Licht. Du hast natürlich im Studio den großen Heimvorteil, du kannst natürlich das Licht so einstellen, wie du es haben möchtest. Das sind ja diese riesen Dinger, die da runterhängen, hinter so einem Vorhang oder was, und dann blitzen die immer so, wenn du den Auslöser drückst. Ne?
Ja.
So, ich habe das jetzt so richtig fachmännisch ausgedrückt.
Ja.
So, aber wenn ich jetzt sage, Mensch, hier, mein Produkt will ich unbedingt im Schillerpark im November präsentieren. Ja, dann hast du ja wenig Einfluss aufs Licht. Kannst du schlicht das ganze Equipment mitnehmen, ne?
Doch, natürlich. Also, ich reiß damit allem an. Ja, na klar. Also ich habe mich über die letzten Jahre sehr gut mit so flexiblen Lichtsystemen eingestellt. Ich habe alles irgendwie, ich kann komplett auf Location gehen und habe dann quasi so Akkuleuchten, also Akkus, so Hochleistungsakkus, wo ich ganz viel mit ausleuchten kann.
Also das ja, Licht ist dir wirklich wichtig, ja?
Ja, super wichtig. Beste. Das ist das Wichtigste vom Foto.
Echt?
Irgendwie, da ist fast das, da war's die Kamera egal.
Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber
ja,
okay.
Doch.
Okay.
Doch, wirklich. Also das ist so das. Mit dem Licht erzeugst du Stimmung. Mit dem Licht bist du, kannst du ganz krass jemand aussehen lassen. Du kannst dem Falten machen. Du kannst, wenn du von unten kommst, so ein Horrorlicht machen. Wenn du von oben kommst, ist es so wie eine Sonne. Wenn du von der Seite kommst, ist es ein Seitenlicht. Oder völlig indirekt, dann ist alles ganz weich. Also damit kann man so wirklich ein Gesicht modellieren oder auch ein Produkt modellieren, ne? Um es spannend darzustellen. Mhm. Also das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Erfahrung zu tun, aber auch, wie viel man sich vielleicht auch dafür interessiert. Und wenn ich fotografiere, dann bin ich 100% Fotografin. Mich danach in die Halle gehe, bin ich 100% Trainerin. Ja, es ist so, gibt so einen Cut. Also am besten so im Hier und Jetzt sein und dann versuche ich das auch alles zu geben, was ich habe.
Aber deine Kunden kriegen die Bilder auch digital zur Verfügung gestellt. Die drucken die dann entweder selber oder in einer professionellen Druckerei. Und wenn jetzt Privatleute zu dir kommen und sagen wir mal, ich möchte ein Porträtfoto haben, druckst du die dann selber aus oder kriegen die auch digital und du sagst, sieh zu, wie du die aufs Papier kriegst?
Ich bin tatsächlich, sind meine Kundenfirmen. Also wenn jetzt wirklich bei mir jemand im Studio anruft und möchte gerne ein Passfoto oder ein Bewerbungsfoto, dann ja, eine Passfotos mache ich sowieso nicht, weiß ich gar nicht, wie das geht. Ja. Und ein Bewerbungsfoto, da bin ich denen dann meistens zu teuer. Das ist auch in Ordnung. Ich will auch gar keine Bewerbungsfotos machen. Meine Zielgruppe ist einfach, sind Unternehmen und nicht Einzelpersonen. Und natürlich kriegen die immer alles digital. Ich könnte auch was ausdrucken lassen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Buch drucken lassen. 100 Exemplare von einer großen Feier, die ich gemacht habe, fotografiert habe in Hamburg. Das ist einer meiner wirklich Mitlieblingskunden, für die ich jetzt schon seit ein paar Jahren arbeite. Für die habe ich ganz viele Mitarbeiter fotografiert und die haben mich gefragt, oh, kannst du nicht unser tolles Event, Jahresevent in Hamburg fotografieren? Und dann bin ich da hingereist und habe dann da das fotografiert und habe jetzt dem Kunden ein Buch davon gestaltet, habe es jetzt 100-mal drucken lassen und das schenken die jetzt ihren besten Kunden. Also ist toll. Wirklich ein toller. Und das machen wir dieses Jahr, also jetzt gerade zum zweiten Mal gemacht. Ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht. Es ist so mega angekommen, dass die jetzt alle irgendwie jedes Jahr ein Buch haben wollen.
Arbeitest du mit einer Spiegelreflexkamera? Oder heißen die mittlerweile anders?
Nee, tatsächlich heißen die noch so. Und ich bin auch immer noch so old fashioned, als dass ich daran festhalte. Also tatsächlich ist da jetzt so ein Wandel drin. Es gibt in der professionellen, aber natürlich auch in der ganzen Amateurtechnik, Fotografietechnik, wirklich schon lange den Wandel, dass es spiegellose Kameras gibt. Ich habe aber noch diverse Spiegelreflexkameras, die ich auch wirklich, die laufen bei mir auch so hoch und runter. Also meine letzte habe ich jetzt mal ausgetauscht und die hatte knapp 500.000 Auslösungen. Ne? Ist dann auch schon so ein bisschen was über so ein paar Jahre, ne? Also das hört sich schon an, als wenn ich schon einige Male drauf drücke. Aber das kommt natürlich durch diese ganzen Fashion-Geschichten, dass ich viel drauf drücke. Und ich habe mir gerade tatsächlich meine erste professionelle spiegellose Kamera gekauft. Da übe ich gerade ein bisschen mit. Ja. Weil man so ein bisschen ja auch irgendwie sich da wieder eingrufen muss, aber auch vom gleichen Hersteller. Und ich brauche halt auch immer mal für so Werbesachen, die auch mal so groß gedruckt werden. Oder wenn ich ein bisschen, ne, also auch gerade hier für mein freies Projekt, wo wir ja vielleicht noch drauf kommen, da will ich einfach besonders viel Pixel haben, mit denen ich arbeiten kann. Also viel Datenvolumen haben, wo ich vielleicht hinterher auch mal wirklich so einen Riesenabzug von machen kann, der so qualitativ wirklich an nichts, also keine Wünsche offen lässt. So, da habe ich verschiedene Kameras für verschiedene Einsätze.
Mein Podcast zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich ja meistens von den Themen hier keine Ahnung habe. Und das ist ja das Schöne, da kann ich auch wirklich viele Fragen stellen. Natürlich versuche ich mich ein bisschen darauf vorzubereiten. Ich habe gesehen bei den Verkaufszahlen, dass die Kamera-Verkaufszahlen grundsätzlich zurückgehen. Fand das aber ganz interessant. Es gab zwei sozusagen Kamerasysteme, die wirklich steigende Absatzzahlen haben. Das ist einmal das, was du gerade sagtest, diese spiegellosen Systemkameras. Mhm. In so einem alten Leica- oder Canon-Fotofilm-Design aus den 1950er Jahren.
Ja.
Und das hat mich total überrascht, Sofortbildkameras.
Ach ja, das ist gerade wieder so ein Hype. Ja.
Ist ein totaler Hype scheinbar.
Ja, ist schon wieder ein totaler Hype, weil es halt so ein Finish hat, so ein Look hat, der natürlich so 70er, 80er, 90er ist. Ne? Und ja, es ist halt in der, ja, vielleicht auch in der eher freien oder künstlerischen Fotografie auch wieder sowas, wo, ja, wo wieder, wie, genauso wie mit Schallplatten, ja, wo halt so ein paar Leute mitarbeiten und die das so aufrecht halten. Und das kommt dann immer mehr nach und auch junge Leute, die vielleicht diesen Look noch nicht im Original kannten oder so wie er früher war, auf einmal da auch Gefallen dran finden und das wieder irgendwie als szenarisches oder als, ja, als szenisches Mittel einsetzen im Bild.
Ich glaube aber auch, es gibt so eine gewisse Sehnsucht bei diesem ganzen digitalen Zeug, auch mal wieder was physisch in der Hand zu halten. Ne? Also es ist schön, sich die Fotos anzuschauen, aber es ist schon was anderes, durch ein Fotobuch zu blättern oder wirklich ein Album zu haben oder Fotos in der Hand zu haben. Und ich fand persönlich damals ja diese Sofortbildkameras, als sie auf den Markt kamen, auch faszinierend. Ne? Du hast das Bild gemacht und konntest es sofort sehen. Ich komme auch aus der Generation, wo man erstmal den Film wegbringen musste, eine Woche warten musste und sagte, ah, das ist scheiße geworden, alles unterbelichtet.
Ja. Das gab es wohl schon mal.
Ja, das gab es schon mal. Ne? Genau, aber nochmal, das interessiert mich jetzt nochmal, dann sind wir aber von der Technik auch weg, mit diesem Motiv. Ne? Also wenn du sagst, ich habe jetzt hier eine Bluse oder ein Hemd oder eine Jacke zu fotografieren für den Kunden mit dem Model, da kommt ja wahrscheinlich nur ein, zwei Fotos dann auch in den Katalog. Kannst du sagen, wie viel Fotos du so in der Serie schießen musst, um dann das eine dann zu haben?
Ach ja, also schon mal so eine Serie, schon mal vielleicht so 100 mal draufdrücken.
Und wenn die Fotos dann beim Kunden sind, ne, also wählt der Kunde die dann aus, also das eine Foto, oder wählst du das aus?
Also es kommt so ein bisschen auf den Auftraggeber an und wie viel ich da mache, ne? Wenn ich, wie jetzt gerade aktuell, in so einem Dauershooting bin, dann habe ich einen ganz tollen Assistenten, der macht schon mal irgendwie den ganzen Schrott, schmeißt er schon mal weg, ne? Augen zu, Mund komisch, vielleicht die Schärfe nicht auf der richtigen Stelle, solche Sachen, ne? Der ist jung und frisch mit dem Blick, der sitzt echt den ganzen Tag vorm Rechner, also ich sag das jetzt ganz bewusst, das ist voll anstrengend, sich, also ich habe heute ungefähr 2000 Mal drauf gedrückt, ja, so. Und der guckt sich alle Bilder an und sortiert die in Windeseile aus. Das ist schon auch wirklich eine Leistung. Also wenn ich das selber bei meinen Bildern machen muss, bin ich echt fertig mit der Welt, ja.
Werden dann die Fotos, die nicht gewählten, gelöscht?
Ja.
Ja?
Ja, ach so, ja, die halten immer noch ein paar, ne? Also die sagen vielleicht irgendwie die mit 5 Sternchen, dann welche mit 4 Sternchen und mit 3 Sternchen, der Rest kommt weg, sag ich jetzt mal so. Es gibt, die werden vielleicht von den, sagen wir mal, ich drück 100 Mal drauf für das Motiv und die behalten dann 10 Stück davon oder 15. Der Rest kommt dann wieder weg.
Jetzt ist ja der nächste Schritt in der Bildgenerierung künstliche Intelligenz. Also man braucht ja eigentlich gar keinen Fotografen mehr. Man sagt dem Generator, mach das und das. Und dann macht er das. Ist das für dich zurzeit noch so ein Nebenschauplatz oder ist das wirklich für dich auch so in deiner Arbeit so eine Art von Bedrohung?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, das ist bestimmt auch nicht richtig, aber ich habe mir noch nicht so viel Gedanken dazu gemacht. Ich habe nicht so viele so Kunden, die plötzlich aus der KI, aus unterschiedlichen Dingen, die ich da eingebe, ein Bild gebaut haben wollen. Es geht ja bei mir eigentlich tatsächlich immer um den realen Menschen, um den Mitarbeiter, um den Chef, um die Vorstände von einem Unternehmen, den Aufsichtsrat, die Modelle, die das Kleid oder den Pulli anhaben, die Produkte, die neu entwickelt werden. Das heißt, ich baue eigentlich nicht aus so KI-Fantasie gestalteten Dingen meine Bilder. Das ist im Moment nicht der Anspruch, der auf mich, der mir professionell abgerufen wird, ne? Wo jemand sagt, ich brauche ein Bild, das muss das und das und das haben. Das kommt nicht vor im Moment. Ich habe aber tatsächlich auch schon so ein bisschen mich damit mitten auseinandergesetzt und habe natürlich irgendwie mal für mich schon geübt, die Person in Urwald gesetzt und den Urwald irgendwie eingetippt. Ich möchte den, ne, diese und jene Blätter muss der haben und das und das und das. Und dann habe versucht, mit dem Licht es so zu bauen, dass das in das Bild reinpasst, was die KI mir liefert. Da bin ich in den Anfängen, habe auch überhaupt nicht so viel Bock darauf, da mich mit auseinanderzusetzen. Aber natürlich muss ich das machen, um mir auch eine Meinung bilden zu können. Ich habe noch so die heimliche Hoffnung, dass ich nicht so oft sowas machen muss.
Okay.
Dass solche Arten von Fotos nicht unbedingt meine Zielgruppe von mir erwartet.
Verstehe.
Ne? In der freien Fotografie ist das was anderes, ne? Weil ich jetzt ganz künstlerisch arbeite oder also irgendwelche Bilder erstelle, die jetzt nicht einem Auftrag nur zugrunde liegen, ist das ja nochmal was anderes. Da kann man das schon mal eher noch vielleicht einsetzen, weil man vielleicht auch künstlerisch damit arbeitet. Aktuell habe ich aber tatsächlich auch noch nicht so viele so richtig gute Beispiele gesehen, die dann so hoch auflösend wären. Das ist okay. Im Moment irgendwie auch noch ein bisschen so ein Pixelthema.
Vor rund 20 Jahren warst du in Uganda und hast auch da Dokumentationsfotografie letztendlich gemacht, Dokumentation auch von den Kindersoldaten. Das wird dich ja wahrscheinlich geprägt haben. Hat das irgendeinen Einfluss auch auf die jetzige Arbeit oder auf die Arbeit, die du vielleicht zukünftig noch machen möchtest?
Also auf meine jetzige Arbeit hat das tatsächlich jetzt gerade aktuell keinen Einfluss. Aber grundsätzlich hat das ganz viel Einfluss auf mich gehabt. Ich habe über 10 Jahre nach meinem Studium wirklich solche Dokumentationen in vielen Ländern dieser Welt gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, was anderes zu machen als Werbung. Und weil ich es als eine Art Aufgabe auch gesehen habe, die Fotografie für was anderes als für die reine kommerzielle Idee und Verwirklichung von irgendwelchen Produkten Abbildungen zu sehen. Mich hat das, also ausgegangen ist das, dass ich meine Diplomarbeit über Straßenkinder in Nicaragua gemacht habe. Und da war ich 2 Monate in Nicaragua, also das war so das allererste Mal, ne? Ich bin da wirklich mit dem Rucksack und mit ein paar Klamotten und mit einem fetten Rucksack mit meiner ganzen Kameraausrüstung hin. Und war dann 2 Monate da und habe 2 Monate versucht, so ein Gefühl für so eine ganz andere Kultur, für ganz andere Bedürfnisse auf dieser Welt zu bekommen. Und das hat wirklich so den Grundstein gelegt, zu sagen, Fotografie ist auch so für ganz viele andere Dinge eigentlich was ganz Wichtiges. Und mein Herz ist da aufgeblüht für die wirkliche journalistische und dokumentarische Arbeit in der Fotografie. Und ich habe das dann halt immer wieder jedes Jahr mir ein neues Projekt gesucht, was jetzt nie fremd groß bezahlt worden ist, also hinterher dann schon, aber auch wirklich nur so, ne, also nicht zu irgendwelchen Honoraren, sondern zu, ne, ich habe den Flug bezahlt bekommen, ne, Unterkünfte und so, und habe dann für verschiedene Organisationen gearbeitet und habe so Dokumentationen für Non-Government Organizations, also für nicht staatliche Hilfsprojekte gemacht. Und das ist wirklich eine Arbeit, die mich zutiefst zufrieden gemacht hat, weil ich irgendwie gedacht habe, ich tue was Gutes damit, weil ich thematisiere Dinge, die sonst nicht thematisiert werden würden. Ich gebe den Leuten einen Blick über den Tellerrand hinaus und über unseren Wohlstand hinaus in die Welt. Und das ist auch was wirklich total spannend war. In Uganda auch ein kleines bisschen zwischendurch gefährlich war. Das ist so eine Zeit, die mich bestimmt insgesamt geprägt hat für meine Arbeit jetzt gerade nicht, weil jetzt bin ich eine ganz normale Werbe- und Business-Fotografin, sage ich jetzt mal, die so wirklich so einem werblichen Anspruch Genüge trägt. Das sage ich gar nicht despektierlich. Ich mache es sehr gerne. Ne? Das mache ich auch, glaube ich, einigermaßen gut. Aber wenn ich, glaube ich, wieder mehr Freiraum hätte und privat nicht so gebunden wäre mit zwei Kindern, für die ich Verantwortung trage, wäre ich wahrscheinlich schon wieder längst unterwegs. Und dann würde ich, glaube ich, viel mehr wieder solche Dinge machen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann machen kann, wenn die Kinder jetzt dann groß genug sind. Das dauert noch ein bisschen, bis ich mich nicht mehr so viel um die kümmern muss. Ob ich dann noch die Energie habe. Aber mein Traum ist es, die Energie dann noch zu haben und dann nochmal wieder loszureisen und so ein bisschen Kulturen und Menschen und vielleicht neue Projekte, für die ich was tun kann, da auch fotografisch zu erledigen. Das wäre schon so ein Herzenswunsch von mir, tatsächlich.
Ich finde das gut, weil du gerade gesagt hast, wo halt dein Hauptschwerpunkt ist. Ne? Das ist halt die Fotografie für die Kunden. Und dennoch, sagen wir mal, diese Dokumentation von vor 20 Jahren. Also ich persönlich sehe da schon einen Schritt drin in, nicht in dem Hauptjob, sondern in den Nebentätigkeiten, die du mit der Fotografie machst, weil du hast mir ja auch erzählt, du hast ein Projekt namens Diversity, wo du ja auch den Menschen sozusagen, so habe ich es jetzt verstanden, in den Mittelpunkt stellst und präsentierst, so wie er ist, wie er gesehen werden möchte oder wie auch immer. Vielleicht erzählst du da auch nochmal was, weil das, was du da in Uganda und Nicaragua gemacht hast, da ging es ja auch sehr stark um die Menschen und deren soziales Umfeld und die Lebensumstände, in denen die unterwegs sind. Und ich sehe da schon eine gewisse Parallele, so wie du mir von dem Diversity-Programm oder von diesem Diversity-Projekt besser gesagt kurz geschildert hast. Vielleicht erzähl doch mal da, was da noch schon ein bisschen da ist und was vielleicht auch noch da kommt, weil da wird man dich ja auch vielleicht auf der künstlerischen, dokumentarischen Seite dann nochmal begleiten können und
ja, das stimmt.
Können, ne?
Also mit dem Diversity-Projekt habe ich vor anderthalb Jahren angefangen, ausgelöst eigentlich von so ein paar Leuten, die ich kenne, die eigentlich in der Gesellschaft, ne, so ein bisschen Probleme haben, akzeptiert zu werden, so anzukommen und so genommen zu werden, wie sie sind. Und mit den Besonderheiten, sage ich jetzt mal, völlig wertfrei, wie sie ihr Leben gestalten. Ob es jetzt eine Krankheit ist, ob es das Aussehen ist, ob es ja so ein gesellschaftlicher Stand ist, weil man irgendwie ein Hartz-IV-Empfänger, Bürgergeldempfänger ist und aus diesem Grund irgendwie ganz viele Dinge überhaupt nicht teilen kann mit anderen Leuten, weil man überhaupt nicht die finanziellen Mittel hat. Und das hat mich so die ganze, also es hat mich die ganze Zeit bewegt, weil es zum Teil auch Freunde oder Bekannte sind. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich ein Thema, und da bin ich ja nicht die Einzige. Ne? Diversität in unserer Gesellschaft wird gerade in unterschiedlichen Gruppen gefeiert und publiziert und wird irgendwie, ist ein Thema, was so allgegenwärtig mittlerweile ist, was auch gut ist. Ne? Und mich hat das bewegt und mich bewegt es jetzt auch noch, über Geschichten, über die Leute zu erzählen, wie sie ausgegrenzt werden, wie ihre Diskriminierung ist in der Gesellschaft, weil sie nicht in das ein oder andere Muster passen. Und das sind auch nicht unbedingt gruselige Themen, ne? Also das geht denen nicht allen schlecht. Zum Teil geht es denen nicht schlecht, aber sie haben alle was sie nervt an der Gesellschaft, an den Personen, weil sie nicht so einfach akzeptiert werden, wie sie sind, sondern weil es immer, ja, der ist aber das und das und der kann das und das nicht und ja, wo es immer so ein Vorbehalt gibt für diese Person. Und das ist so was ich mir erhoffe, wo ich auch gerne in die Öffentlichkeit mittreten möchte. Also ich würde da gerne aus diesem Projekt eine Ausstellung machen und auch ein Buchprojekt ist geplant. Und ich habe tatsächlich auch ein Stipendium dafür bekommen vom Land NRW, ein künstlerisches Stipendium. Was das auch so ein bisschen schon jetzt die mich begleitet hat und unterstützt hat. Also ich habe dieses Thema eingereicht und es gab irgendwie jetzt noch so als Spätausläufer von Corona so verschiedene Stipendien für Künstler, wo man sich drauf bewerben konnte mit der entsprechenden Expertise, die man vorweisen musste, weil ich halt auch schon viele Ausstellungen gemacht habe zu der Zeit. Diese ganzen Dokumentationssachen, da habe ich auch relativ viele Ausstellungen mitgemacht. Und ja, das will ich weitermachen und ich suche auch weiterhin einfach Leute, die sich vor die Kamera stellen möchten und mit mir ein Porträt machen möchten, was sie zeigt, wie sie sind und was dazu die Leute, die sie anschauen, bewegen soll, eine offene Meinung zu diesen Leuten zu haben und nicht so eine vorgefertigte Schublade, in die sie reinstellen, weil sie so oder so aussehen oder weil sie das und das können oder das und das nicht können. Und tatsächlich stehen die Leute auch alle in dieser Porträtserie in einer Schublade. Ah ja. Also ich habe eine Kiste gebaut und alle Leute sitzen oder stehen oder machen irgendwas in dieser Kiste. Also diese Kiste kann man ja in alle Richtungen drehen. Manche stehen da drin, manche sitzen drauf, manche liegen drin. Und diese Kiste ist so quasi die Metapher, das Vehikel, um das es so geht. Das ist vielleicht die Schublade, aber es ist auch die Bühne, die ich den Leuten jetzt geben möchte, und Wertschätzung, die ich den Leuten geben möchte, die mit mir sich auf dieses Projekt einlassen. Es gibt halt auch immer noch ein Interview dazu und es gibt Text. Und ja, ich suche da auch immer noch irgendwie, wäre total froh, wenn ich irgendwie sich jetzt vielleicht durch den Podcast auch noch so ein paar Leute so einen Schubs geben könnten und sagen können, ach, da möchte ich mitmachen, ich möchte meine Meinung sagen und ich möchte auch öffentlich damit sein. Ne? Also das wäre für mich halt auch wirklich ein toller Benefit, wenn bei diesem Podcast vielleicht auch sowas bei rauskommen würde.
Fände ich mega spannend, wenn sich jetzt eben aufgrund unseres Gesprächs jetzt Menschen melden, die das jetzt gerade hören und sagen, Mensch, kann ich mir vorstellen. Wir lassen das jetzt auch mal bewusst offen, ne, was die Leute so für eine Geschichte dann erzählen möchten. So, ich lasse mich ja auch jedes Mal im Podcast so ein bisschen drauf ein, was um welches Thema da so geht. Und letztendlich ist das ein Podcast in Bildern dann bei dir quasi, ne, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und seine Geschichte. Finde ich auch total spannend, das dann so in einem Bild oder in einer Bilderserie dann so zum Ausdruck zu bringen. Ne? Ich bin da sehr gespannt. Sind das dann Schwarz-Weiß-Fotos oder Farbfotos? Oder
nee, sind Farbe. Also vielleicht gibt es auch ein paar in Schwarz-Weiß, aber also diese erste Serie, da stehen die alle in der weißen Kiste und irgendwann hatte ich jetzt auf die weiße Kiste keinen Bock mehr und dann habe die dunkelgrau gestrichen. Jetzt stehen die alle in der grauen Kiste vor einem grauen Hintergrund und das sieht echt auch, das sieht super aus. Also es ist so rein... Ja. Finde ich, vom Bild her sind es auch ansprechende Bilder. Und die müssen weder lachen noch weinen noch schreien, aber die können alles. Also eigentlich, ne, erarbeiten wir da natürlich noch mal so ein bisschen was anderes als bei so einem Business-Porträt. Ne? Mhm, und es ist auch wirklich toll, nochmal wieder so ein neues Projekt zu haben. Also ne, Fotografie ist einfach für so vieles gut. Ne? Also zum Geld verdienen natürlich auch. Klar, ist mein Job, muss ich ja. Aber es ist auch für viele Dinge gut, wo man kein Geld braucht, sondern es ist irgendwie, es ist sowas, es ist so eine tolle Kunst, wo man mit sich ausdrücken kann, aber wo man auch so viel Gutes mitmachen kann. Ja, und das ist, glaube ich, also ich will jetzt nicht nur immer Gutmensch sein, aber es ist so ein bisschen auch was, also Fotografie ist nicht nur für Kommerz da. Es ist auch da, um irgendwie Themen um Leute mit Themen zu verbinden und über so Grenzen hinaus kommunizieren zu können. Ohne vielleicht auch die Sprache zu verstehen. Ne? Auch das ist ja, das leistet ja auch ein Foto.
Absolut.
Und von daher ist das, ja, ist es auch ein Herzensprojekt. Ja, es gibt so viele Herzensprojekte, mein Gott.
Es gibt so viele Herzensprojekte und vielleicht ruft das noch eine Folge 3 in, lockt das noch eine Folge 3 an.
Nicht dann drei Tassen womöglich.
Drei Tassen, genau.
Hier ist meine Tasse.
Für heute erstmal ganz lieben Dank, Alexandra. Ich wusste ja, es ist eine Herzensangelegenheit und auch da ist wieder ganz viel Herzblut zu spüren. Ganz lieben Dank heute nochmal für deine Zeit, dass wir da ins Gespräch gekommen bin. Ich bin sehr gespannt, über dieses von diesem Diversity-Projekt weiter zu erfahren. Und du hast ja auch angedeutet, da kommt ja auch was auf Instagram oder Anfang ist da schon gesetzt, den können wir vielleicht auch gerne verlinken. Dann freuen wir uns alle, die jetzt hier Interesse an dieser Folge hatten, auf das, was da kommt. Wir wünschen dir natürlich in deinem Business weiterhin viel Erfolg, möglichst viele Shootings mit deinen Kunden, ja, dass das so weitergeht und natürlich, dass du immer das richtige Licht findest.
Das ist total wichtig. Das diesen Wunsch nehme ich gerne an.
Ja, ganz lieben Dank und alles Gute.
Dank, bedanke mich auch. Nett. Auch schön, wieder hier gewesen zu sein.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.